Milch und Kultur scheint ein sehr, sehr sympathischer Podcast mit sehr, sehr sympathischem Wohnzimmer-Flair zu sein und trotzdem deep und sehr, sehr nett und unterhaltsam, so wie es sein soll. Mega Spaß gemacht, also super cool.
Wenn du das bist, du weißt, ich bin da. Sag ja, ja.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Milch und Kultur. Heute zu Gast ist Jojo von der selbsternannten Future Brass Punk Band Querbeat. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Ja, danke, dass ich da sein darf.
Es geht los in der Sendung immer mit einem Spiel, das heißt kurze Frage, kurze Antwort. Erste Frage, auf meiner Bucketlist steht noch?
Mal wieder richtig Urlaub, Australien war ich noch nicht. Ich glaube super viele, die immer so das typische Backpacken nach dem Abi, haben mir ungefähr 9 von 10 Freunde von erzählt, habe ich noch nicht gemacht, mache ich.
Der letzte Song, den du gehört hast?
War Oasis Don't Look Back in Anger, weil mich jemand gefragt hat, was ein Song war, der mich geprägt hat.
Kiosk oder Kneipe?
Am besten in Kombi-Reihenfolge. 1-2-1. Kiosk, Kneipe, Kiosk.
Um welche Uhrzeit geht's los?
Spät. 9, 10.
Future Brass Punk ist?
Eine seriöse Erfindung einer sehr, sehr seriösen Band, die sich da war keinerlei Schabernack gedacht hat.
Schallplatte oder Stream?
Definitiv Vinyl.
Das letzte Konzert, auf dem du selber warst?
Stormzy im E-Werk.
Das nächste Konzert, auf das du gehen willst, ist das schon geplant?
Ich hoffe mein eigenes.
Und außer deinem eigenen?
Oder ich hoffe auf irgendeinem Festival irgendeine geile Band schnorren, weil wir mittags spielen und dann nach uns eine geile Band spielt.
Milch ist für mich?
Ein sehr gewichtiger Anteil im Cortado.
Kultur ist für mich?
Kultur ist für mich und vor allem in dem urbanen Umfeld, in dem ich mich bewege, essentiell für Meinungsbildung und Unterhaltung.
Der letzte gute Film, den du gesehen hast, war?
Ich bin so ein Typ, ich gucke lieber gute Filme 10-mal als schlechte Filme 1-mal. Ich glaube, ich habe Midnight in Paris, glaube ich, das letzte Mal nochmal geguckt, weil ich 10 Minuten geguckt habe, welchen Film ich auf Netflix gucke. Und dann habe ich nochmal Schauen angeklickt und der gefällt mir. Da träume ich mich manchmal ein bisschen weg.
Es gibt auf eurer Platte Fettes Kuh einen Satz, der heißt, ich bin alles und nichts, was ich mal war, aus dem Lied Randale und Hurra. Inwiefern trifft er jetzt noch auf dich und euch als Querbeat zu?
Oh, das ist eine gute Frage. In dem Moment war es eher so eine Art Standortbestimmung, wie man sich selber so fühlt. Also dieses typische, ich will eigentlich alles erleben, aber irgendwas in mir ist doch Spießer. Also ich habe super Bock, jeden Abend super lange in der Kneipe zu sitzen, aber wenn ich über einer Kneipe wohne, geht es mir irgendwann auf den Sack. Oder du beschwerst dich über irgendwelche Leute, die sich beschweren, dass es zu laut ist, aber du bist selbst der Lauteste, wenn es irgendwie geht. Und deswegen ist man so ein Hybrid. Das ist tatsächlich, Randale und Hurra war eigentlich so dieses Hurra, es ist angepasst und Randale ist das Unangepasste. Und dass man irgendwie sich auf diesen Hybridpfäden zwischen diesen beiden Haltungen irgendwie bewegt. Insofern ist man das eigentlich immer und sind wir das als Band auch immer. Also bei jedem Texting, bei jeder Session sind wir das irgendwie. Also man will irgendwie sich 3000 Tattoos gleichzeitig stechen machen, will aber trotzdem versichert sein. Man will eine billige Karre fahren, die darf aber trotzdem nicht abbrennen. So, ne? Also man will irgendwie alles. Und das ist, und dann ja, bleibt er manchmal nichts, aber davon viel, aber das ist dann auch okay. Ich glaube, das zieht sich so durch. War jetzt keine kurze Antwort auf die kurze Frage.
Nee, es geht hier, wir kommen langsam ins Gespräch jetzt mal. Ihr wart ja nicht immer 13, ihr wart ja vorher weniger, glaube ich, aber es gibt euch seit 2001. Wie hält man so lange so eine Truppe zusammen? Also jetzt darfst du auch ein bisschen länger antworten. Was ist da das Geheimrezept?
Das ist eine super gute Frage. Wir haben 2001 angefangen, wirklich als Schülerband. Gab es bei uns in der Schule in Bonn, gab es so eine Jazz-Big-Band. und alle, die so ein bisschen Bock auf Musik hatten, da gab es auch viele Orchester und sowas, aber die waren dann so schnell langweiliger, und weil die Big Band hatte auch Auftritte, also es war dann eher so Auftritte auf Fahrfesten oder Straßenfesten und so, aber man wusste halt, wenn man da ist, kann man ein bisschen live spielen. Das heißt, da haben sich relativ schnell Gleichgesinnte in jungem Alter getroffen, die Musik machen wollten. Und das war halt 2001, also da waren wir halt 15, 16 Jahre alt und haben dann irgendwann gedacht, ey, wir haben mehr Bock, Jazz nicht nur im Sitzen zu machen, sondern wollen stehen, wollen uns bewegen, wollen Party machen, und haben dann Querbeat gegründet quasi und haben gesagt, das ist echt halt eine Schülerband halt. Und glaube ich jetzt über die Jahre, wir waren mal 25, wir waren mal 23, wir waren mal 20, jetzt sind wir nur noch 13, also wir sind eher geschrumpft als größer geworden. Das hat natürlich damit zu tun, dass Leute auch irgendwie unterschiedliche, ja, Lebensplanungen haben. Aber ich glaube, das Geheimnis ist, dass wir diese Lebensplanungen alle immer erstmal ernst genommen haben. Also wenn bei uns in der Band jemand gesagt hat, ich bin ein halbes Jahr im Ausland, ist das, glaube ich, in so einer vierköpfigen Band schon manchmal ein Todesurteil irgendwie. Und wir haben gesagt, komm, wir tragen es durch. Das ist halt irgendwie jetzt gerade dein Ding. Du brauchst die Freiheit. Wir geben dir die Freiheit. Komm zurück und wir machen weiter. Also, und dass wir halt so lange zusammen sind, ist auch ein Trumpf, weil wir irgendwie alles zusammen das erste Mal erlebt haben. Also erste Mal lange Nächte, kurze Nächte, trinken gehen, Freundin, Partner, was auch immer. Haben wir alles quasi gemeinsam entwickelt. Und ich glaube, dadurch gibt es wenig Streitpunkte. Also wir streiten uns sehr, sehr selten. Sehr, sehr selten, obwohl wir so viele Leute sind, sind auch sehr harmoniebedürftig. Und ich glaube, das trägt uns oft so weiter, glaube ich. Und uns ist relativ viel egal. Ich glaube, das macht es auch irgendwie wichtig, wenn man, glaube ich, sich selbst nicht so ernst nimmt und sagt, dass man, da hängen jetzt 50.000 Existenzen dran, wenn man jetzt einen falschen Ton auf dem Konzert spielt. Das waren wir irgendwie nie, weil wir irgendwie oft Bock hatten, im Moment irgendwie Musik zu machen. Und ich glaube, wenn man sich da nicht so wichtig nimmt, dann hilft das auch. Dann ist es immer nicht alles so existenziell.
Es gibt eine schöne Geschichte aus dem Volkspark oder Volksgarten, wo ihr Textzeilen beerdigt habt, ne? Kommen wir gleich mal drauf. Aber ich muss jetzt noch einmal leider zum Karneval kommen. Jetzt mach nur ganz kurz und knapp. Was ist das Beste am Karneval und was ist das Schlimmste am Karneval? Als Karnevalsband. Vielleicht als Karnevalsband erstmal und dann als Jojo.
Also, wir haben überhaupt kein Problem mit Karneval, ganz im Gegenteil. Also wir haben es als Menschen immer gefeiert, feiern das immer noch. Es ist, um direkt das Positive herauszustellen, es ist eine sehr, sehr humorvolle Gleichstellung. Also selten kannst du irgendwie als Studi mal mit einer Richterin rummachen und der eine ist Panda und der andere Matrose oder so. Und es interessiert in dem Moment wirklich, wirklich niemand, weil alle wissen, es geht um die gute Zeit. Und das ist ein ganz, ganz großes Plus im Karneval tatsächlich, weil so die Schichten so ein bisschen sich vermischen und es allen egal ist. Das ist jetzt schon ein bisschen deep, aber dieses Deepe ist tatsächlich auch die Oberfläche vom Karneval, finde ich. Dann trinken wir gerne, wir haben gerne Spaß, wir haben gerne gute Laune. Das Karneval ein super Auffangbecken. Und wenn man dann noch Musik macht wie wir, die sehr energetisch sind, dann ist man halt irgendwann im Karneval zu Hause. Hier im Rheinland kommt man da gar nicht drum rum. Und wenn man viel spielen will, landet man schnell im Karneval. Es gibt natürlich negative Seiten. Diese ganze traditionelle Sache im Karneval, die früher ja irgendwie angefangen hat mit Uniformen, wir verarschen die Preußen und wir verarschen Disziplin und wir verarschen Militär, ist irgendwann relativ schnell, glaube ich, in manchen Vereinen dazu konvertiert, dass man selber eigentlich das krasseste Militarismus irgendwie an den Tag legt und dafür ist der Schatzmeister zuständig, das ist der Präsident und der wird irgendwie angehimmelt wie der letzte Gott und es gibt sehr krasse Hierarchien und Leute, die neu in Vereine kommen, werden irgendwie relativ klein behandelt auch. Ich glaube, sowas haben wir auch kennengelernt über die, ja, fast 10 Jahre, die wir jetzt auch im Karneval gespielt haben oder spielen. Und das ist, glaube ich, dieses Kleidermachen-Leute-Ding ist positiv in einer Gleichstellungsfrage auf einer Party, aber negativ in so einem Uniform-Kontext. Also da muss Karneval oder muss dieser traditionelle Karneval kann sehr gern selbstironischer werden, dahin wieder gehen, wo er herkommt eigentlich.
Weil viele größere Bands sagen ja auch oft zu ihrer Vergangenheit, da waren wir jung und es war mal eine Zeit so und jetzt ist was ganz anderes. Könnt ihr eigentlich mit dem neuen Album, noch mit dem letzten Album schon sagen, genauso, ne? Karneval ist vorbei, war mal, aber jetzt sind wir, machen wir was anderes. Wie kommt es, dass ihr sagt, trotzdem, nee, das sind wir auch und das sind auch wichtig, wichtige Zeiten. Hat es mit den Leuten zu tun auch viel? Und mit der
ja, glaube ich schon, mit unserer DNA und unserer Haltung und der Stimmung, und wir wollen auch Leute nicht enttäuschen, die uns damals kennengelernt haben, haben wir auch viel zu verdanken, die uns in einem anderen Kontext gefeiert haben, und die wollen wir jetzt auch nicht da rausreißen und die Momente kaputt machen, die sie damals mit uns hatten. Und ich empfinde es auch gar nicht als Beleidigung, also dieses Schubladendenken ist ja, das macht ja jeder für sich. Also wenn ich jetzt 15 Mal hintereinander auf einer Vertriebstagung spiele, weil ich irgendwie Kohle brauche, klar, können die sagen, ich bin eine Vertriebstagungsband, oder ich bin halt einfach Musiker, wir müssen unseren Proberaum finanzieren. Oder wenn ich auf irgendeinem, wir haben immer spaßhalber gesagt, wir haben auf dem Richtfest gespielt. Und dann haben wir gesagt, wir sind jetzt eine Richtfestivalband. Also wir sind natürlich dann auch eine Karnevalsband, wir sind auch eine Festivalband, wir sind eine Straßenmusikerband. Wir haben damit eigentlich wirklich kein Problem. Und klar wollen wir mit einer Vergangenheit insofern abschließen, dass wir damals auch einfach scheiße aussahen. Also wir haben echt ganz komische Kostüme angezogen. Es war wirklich Geschmacksverlust sondergleichen. Wir haben auch so komische Regeln gehabt und mussten uns verkleiden, aber keine...
Was für Regeln?
Wir haben immer so gesagt, so, ey, wir müssen uns verkleiden, müssen bunt sein, aber Trikots gehen nicht, weil Trikots sind immer direkt so Statement und so. Heute würde ich sagen, ey, mein Gott, zieh doch irgendwie ein Trikot an oder was auch immer. Also so haben uns dann auch irgendwie so ein bisschen irgendwie... Ja, dann auch teilweise ein bisschen ernst genommen in unseren Regeln, und ja, das war ein bisschen ansteigende Zeit auf jeden Fall. Aber es gehört auch dazu und es gehört zum Wachsen, und ich finde, man kann halt irgendwie das, was man gemacht hat, macht einem auch zu dem, was man gerade ist, ne? Ich meine, das kann man irgendwie versuchen zu cutten, das kann man auch versuchen zu kommunizieren, aber irgendwann kommt es eh durch. Also wir haben damit eigentlich echt kein Problem. Natürlich ist es das Problem von Karneval, dass wenn du nach Berlin gehst, Hamburg, in die großen Städte, die sagen, ach, es sind doch alles Proleten, die in Köln Karneval feiern. Stimmt auch. Also viele sind Prolls, aber Prolls heißt nicht unbedingt, dass Prolls schlechte Menschen sind, sondern sind halt einfache Menschen, die für eine gewisse Zeit im Jahr eine einfache Zeit und Unterhaltung brauchen. Deswegen würde ich da schon mal gar nicht werten. Und andererseits die Leute, die wirklich auch als Zugezogene in Köln mal richtig Deep Dive in Karneval machen, die wissen, dass man da unfassbar viel Spaß haben kann und sehr, sehr viele nette Menschen trifft, und es auch in Köln Viertel gibt, die hip sind und Karneval feiern. Also das ist alles eine Melange.
Du hast eben gesagt, dass es auch ein Grund ist, warum ihr so lange zusammen seid, dass euch vielleicht vieles egal ist. Magst du die Geschichte aus dem Volkspark mal erzählen? Oder vielleicht führt uns das dahin so ein bisschen. Also du meinst ja nicht, dass euch alles egal, bums egal ist, sondern du meinst, dass euch gerade vielleicht was wichtig ist, aber dass ihr euch vielleicht nicht so Sorgen um ganz viele Sachen macht, oder vielleicht kannst du es nochmal erklären.
Ja, genau. Also ich glaube, es geht eher darum, so, natürlich sind uns ganz, also wenn es um die Musik geht und wenn wir Songs schreiben, ist uns eigentlich gar nichts egal. Also da ist uns eigentlich, sind uns sehr viele Sachen sehr wichtig, aber da haben wir auch eine gewisse Haltung. Zum Beispiel jetzt auf dem neuen Album ist es so, dass, oder beim letzten war es auch, wir sind ganz oft so Menschen, die ersten Takes vertrauen. Also ich glaube, man kann Songs und Lieder generell auch irgendwie tot denken und einfach sagen, okay, das muss ich jetzt weitermachen, das muss ich perfekter singen, das muss nochmal getuned werden, da brauche ich irgendwie... Ja, keine Ahnung, man kann Sachen sehr, sehr schnell glatt bügeln und dadurch verlieren sie oft Seele. Und wir haben uns oft gesagt, ich weiß nicht, wie viele First Takes auf Alben sind, ich glaube super viele, Mikro einfach hingehalten, so wie ich jetzt das Mikro vorm Maul habe, einfach irgendwem, hier kommt Trompete, spiel mal die Mello drüber. Und dann ist es dieser Moment, weil man selbst mit Blasinstrumenten tatsächlich auch ein bisschen singen kann und das irgendwie schon auch Soul hat, wenn man das erste Mal eine Idee hört oder nicht hört. Insofern ist uns da wenig egal, aber trotzdem haben wir, glaube ich, eine Attitude, eine Risikobereitschaft zu sagen, wir vertrauen auf das Gefühl, was wir selber beim ersten Mal hören von einer Idee hatten. Oder es gibt nie eine Chance für einen zweiten, ersten Eindruck, wenn man jetzt einen Song hört. Natürlich ich habe auch Songs, die mir beim ersten Mal nicht gefallen, beim zehnten Mal irgendwie schon, aber irgendwas subtil wird mich beim ersten Mal auch getoucht haben, dass ich den Song überhaupt ein zweites Mal höre, also, oder dem nochmal eine Chance gebe. Und das macht mir, glaube ich, sehr, ja, sehr ausgeprägt. Und diese Story im Volksgarten ist direkt so ein Park bei uns,
vielleicht
im Studio
ganz
um die Ecke.
Kurz, ja. Dieses, egal, ich sind Sachen egal, vielleicht eher in die Richtung, dass es euch egaler ist, was andere Leute denken oder was die Zielgruppe darüber denkt, was ihr macht, so in die Richtung?
Absolut, ja genau. Also das Wort Zielgruppe wäre uns quasi schon egal. Also wir müssen jetzt nicht unbedingt sagen, wir müssen jetzt alle Fans von uns tragen Chucks auf dem Konzert und sind deswegen die geilsten, sondern uns ist wirklich insofern egal, wer kommt, sind alle willkommen. Aber ich glaube, uns ist eher, das hat so ein bisschen diese Egal-Mentalität. Wenn du halt, wir haben halt Konzerte gespielt mit 20 Leuten vor 3 Leuten. So. Wenn man sich da wichtig nimmt und seine Kunst wirklich ernst nimmt und denkt so, oh fuck, ich bin jetzt gescheiterter Künstler, wenn jetzt nur 3 Leute zu meinem Konzert kommen, weil ich hier Straßenmusik mache, dann hat man irgendwann ein Problem, wenn man das an sich ranlässt. Wir haben halt immer gedacht so, okay, haben halt zu wenig Leute mitgekriegt, wir waren vielleicht ein bisschen zu leise, aber egal, und haben dann immer unsere eigene Party gemacht. Das heißt, das ist bis jetzt so, wenn wir irgendwie merken, wir haben keine Ahnung, wann war das, vor einem Jahr oder so, auf so irgendeiner Vorstand, ich weiß nicht, ich sag's einfach, IHK, glaube ich, war das, irgendeine in Düsseldorf, in so einem super feinen Hotel, und wir haben das gebucht und es passte genau in so eine Route rein, haben gesagt, komm, den Konzert nehmen wir noch mit. Es war echt Totengräberstimmung, so überall Kronleuchter an der Decke, sehr, sehr dunkler Saal, alle in Anzügen, und wir dachten so, wo sind wir denn hier gelandet, so. Und da musst du dir einfach, das muss dir einfach egal sein in dem Moment. Sonst, wenn dir das nicht egal ist, dann frisst das einen auf, glaube ich, weil die Leute nicht reagieren, sie tanzen, klatschen nicht, stehen nicht auf, sie geben dir kein Feedback. Und in dem Moment ist es uns so egal, dass wir sagen, ey, aber wir sind jetzt hier, wir machen jetzt Musik zusammen, und das ist viel wichtiger als das, was nach draußen geht. Und dadurch wird es den Leuten draußen, glaube ich, wieder wichtig, weil sie merken, dass uns dieses zusammen Musik machen halt das Wichtigste ist. Ich weiß, es ist jetzt sehr um die Ecke formuliert, aber vielleicht weißt du, was ich meine, so, ne?
Ja.
Und dann machen wir halt auch immer irgendwelche Jokes, und einer spielt absichtlich falsch und wir selber lachen uns und haben dann wieder unsere Gemeinschaft, wieder unsere Insider. Ich glaube, wir haben so 1 Million Insider, die Leute sehr, sehr nerven, wenn wir irgendwie rumhängen und die rauslassen.
Ja, für all die es nicht wissen, IHK heißt internationale Hybridkontrolle, glaube ich, ne? Also, jetzt die Geschichte aus dem Volkspark.
Die Hundekammer, die Hundekammer.
Die Hundekammer.
Die verkaufen okay. Zwinger. Ja. Ich glaube, die Geschichte aus dem Volksgarten, da haben wir halt super lang über 2 Textzeilen hin und her gedacht und haben gedacht, immer wieder aufgenommen, ich wieder in die Kabine rein, irgendwie eine Songzeile aufgenommen, dann wieder gesagt, ah, die ist es nicht, dann eine andere, und dann sind wir einfach gesagt, ey, wir müssen jetzt einfach eine Entscheidung treffen, weil wir sonst immer wieder zurückfallen auf das andere, so, wir müssen einfach einen klaren Cut machen. Dann sind wir in den Volksgarten gegangen, haben zum Kiosk, es war nicht 9 Uhr, sondern früher, ein Bier geholt und haben diese Songzeile tatsächlich beerdigt. Wir sind an so einen Baumstamm gegangen, haben ein Loch gegraben, haben die Songzeile aufgeschrieben, haben sie unter die Erde gebracht und Erde drauf geschüttet und haben gesagt, okay, wir denken jetzt wirklich nie wieder über diese Songzeile nach. Und wir werden es auch nicht bereuen, dass wir diese Songzeile nicht im Song haben. Also ich glaube, viele, die kreativ denken, die wissen, dass man immer wieder denkt, ach scheiße, war nicht die andere Idee doch besser? Und ich denke es immer noch bei super vielen Songs, denke ich, ey, ist das die richtige Entscheidung gewesen? Und dann brauchst du manchmal radikale Aktionen. Müssen wir eigentlich mal wieder machen, weil man denkt sonst viel zu oft über Sachen nach. Die Story meinst du, oder?
Ja, genau. Die, nee, ich meinte die andere, aber auch schön. Ja, nee, genau, die meinte ich. Du hast gerade schon über Haltung gesprochen, und aus eurem Albumtitel, das Album, das am nächste Woche Freitag, am 23.07. erscheinen wird, spricht ja auch schon Haltung, ne? Radikal positiv heißt es. Was war denn eure Vision, als ihr dieses Album
in Gedanken hattet und so,
in Angriff genommen habt.
Also tatsächlich passt jetzt der Titel irgendwie fast krasser als in dem Moment, als wir es irgendwie hatten. Ist ganz oft bei uns so, ich mache bei uns hauptsächlich irgendwie die Texte, und es ist ganz oft so, dass ich versuche, nah an den letzten Momenten zu sein vom Album, was man live gespielt hat. Also irgendwie so, es ist ganz oft so, dass Leute, man sieht, dass Leute auf Tour irgendwie Songs schreiben und wie auch immer, nehmen wir uns auch immer vor, kriegen wir irgendwie nie logistisch und praktisch hin, weil wir dann zu sehr irgendwie zusammensitzen und dann irgendwie jetzt da nicht irgendwie Songs aufnehmen. Aber dieses Gefühl, was man in dem Moment hat, wenn man ein altes Album live spielt, das ist ja eigentlich das Gefühl, was man irgendwie transportieren will und wieder irgendwie einfangen will, und dann im nächsten Album reproduzieren will, im Grunde genommen. Und wir haben auf den letzten Festivals und der letzten Tour ist es dann irgendwie so ein bisschen entstanden, dass ich dachte, ey, so dieses radikal positiv, keine Ahnung, das war irgendwann da. Und dann ist das auch jetzt, wir haben das erste Mal, glaube ich, Zeit gehabt, echt anderthalb Jahre an einem Album zu schreiben, was A, scheiße ist, weil wir in dem Moment nicht live gespielt haben. Das hat uns Corona-mäßig natürlich so ein bisschen gefickt, aber wir haben trotzdem deswegen die Zeit gehabt, halt lange ein Album zu gestalten und zu schreiben. Und dieses radikal positiv hat sich tatsächlich gehalten. Also wir haben das dann in der Band und alle gesagt, ja, fühle ich voll, super geil. Und haben theoretisch, also ich weiß nicht, ob es direkt ein Konzeptalbum ist, ob man das dann so nennt, aber wir haben alles unter diese Überschrift irgendwie dann geschrieben und komponiert, weil das irgendwie wie so ein Mantra fast über diese anderthalb Jahre irgendwie die ganze Zeit über uns schwebte. Und wir sind tatsächlich auch eine Band, wir haben überhaupt kein Problem damit, eine Woche vor Albumabgabe den Titel zu verändern. Also das wäre auch kein Thema. Also es ist nicht, dass wir jetzt an der ersten Idee festhalten müssen. Aber das hat irgendwie so gepasst irgendwie. Und dann durch die letzte Zeit hat es noch mehr gepasst, wenn man gesagt hat, irgendwie die Haltung, die du ansprichst, die dahinter steckt, ist halt, dass man radikal, also bis zur Wurzel positiv denken muss. Also es gibt super viel, dass man irgendwie sagt, so hier, good vibes und ich mache jetzt ein Foto in der untergehenden Sonne und versuche irgendwie gute Laune zu verbreiten. Kann man auch machen. Das ist einfach nur positiv und positives Denken und dann ist irgendwann das Wort auch mega nervig, finde ich, in manchen Kontexten. Aber in Verbindung mit diesem Radikal, dass man sagt, okay, du musst dich aber jetzt auch wirklich committen. Also du kannst jetzt nicht heute den Positiven raushängen lassen und morgen wieder dich über eine rote Ampel beschweren, an der du zu lange stehst. So, ne? Also wir fordern dann tatsächlich auch ein, dass man dieses Mantra mitgeht, also mit dem Album auch, dass man sagt, ey, okay, wenn, dann aber richtig. Also wir versuchen Antworten zu liefern auf Fragen, die wir selber haben. Und eine Antwort ist auch irgendwie ein bisschen immer radikal positiv zu sein. Dann bist du eigentlich immer auf der richtigen Seite der Macht. Also positiv gesehen. Also du bist kein Arschloch, kein Nazi, kein sonst was, weißt du?
Wie entstehen denn bei euch Texte? Bist du der Texter oder wird das diskutiert? Wie kann ich mir das vorstellen?
Also ich bin, sag ich mal, der Vortexter und dann wird es diskutiert. Mhm. Also meistens kommen wir mit einem, ich fange oft mit so Albumtitel an, irgendwie. Und nicht Albumtitel, Songtitel. Und dann wird das Ganze mit Leben gefüllt und dann erzählt man Geschichten, ich schreibe und dann werden dann meistens, dann während meiner Aufnahmesession, die ich auch selber aufnehme, weil wir uns selber produzieren und so, sind halt 4, 5 Jungs von uns dabei, die auch die meisten Sachen mitschreiben. Und dann wird natürlich jedes Wort nochmal auf die Goldwaage gelegt. Auch so ein Gucken, wie hört sich das überhaupt an? Im Text sah es gut aus, aber wenn es jetzt singt, klingt es irgendwie anders. Lass uns da nochmal ran und dann, das sind sehr, sehr lange Sessions tatsächlich. Aber so die ersten 90% werden da von mir gefahren und dann von den Kollegen zerrupft und alles auf den Prüfstein gestellt. Ja. Und dann entwickelt man auch eine gemeinsame, ja, Vision dann auch nochmal von dem Song und manchmal fällt einem dann auch manche Sachen auf, die ich gar nicht bedacht habe, die aber vielleicht coole Bilder waren, die dann trotzdem in die richtige Richtung gehen oder Sachen, die ich in Frage stelle, wo ich denke so, boah, da bin ich mir mega unsicher, das klingt mega cheesy oder ist das jetzt Schlager oder ist es zu gewollt verkopft oder da bin ich super, super dankbar, dass wir viele Leute haben, die sich auch mit Text beschäftigen und die auch Meinungen haben. Und tauschen uns dann eigentlich immer aus und nehmen Ping-Pong und am Ende ist es dann wieder, ja, repräsentativ für alle von uns.
Also als ich das Album gehört habe, war mein Eindruck, dass da ganz viel Sehnsucht in dem Album ist, aber also Sehnsucht vielleicht auch nach alten Zeiten im Sinne von einer positiven Nostalgie auch und auch ein Bewusstsein darüber, dass sich Zeiten ändern und das aber nichts Schlechtes sein muss, sondern dass es eigentlich positiv in einen neuen Abschnitt, in eine neue Zeit geht und das Querbeat auch sich darin so gerade findet. Willst du dem zustimmen?
Ja, das kann schon sein, dass man irgendwie so eine gewisse Nostalgie haben wir oft irgendwie drin. Ich weiß auch gar nicht, warum das irgendwie so ist, aber ich glaube, wir können immer super viel, wenn wir Abende zusammen haben, sind es wenig Geschichten im Moment, so hast du das gehört, sondern wir können uns, glaube ich, alte Geschichten 20 Mal erzählen. Ich meine, du kennst es wahrscheinlich auch, ja, ne? Ja. Wenn du mit den besten Leuten irgendwie unterwegs bist, sind die besten Stories die, die jeder in der Runde schon dreimal erzählt hat und man gibt sie nochmal zum Besten. Aber uns toucht das tatsächlich auch immer. Also, ja, ich weiß, es muss ja gar nicht
so negativ,
historisch,
ne?
Zurückgewandt sein. Ein
negatives Wort.
Ja.
Also ich meinte,
krass
gar nicht,
irgendwie, ne? Merke ich auch gerade. Ja.
Sondern eher so auch so in alten Geschichten, wie sagt man das, in alten Geschichten?
Wieso ist das eigentlich negativ? Komisch, ne? Also ich meine, vielleicht ist es auch gar nicht negativ, aber man denkt immer so, wenn jemand nostalgisch ist, ist er rückwärts
gewandt.
Genau, und
ich habe das Gefühl,
muss ja gar nicht sein, ne?
Also ganz gut, also ja. Das kann ja so Nostalgie sein im Sinne von Verbitterung, jetzt ist es nicht mehr so und früher war alles gut. Oder halt ist es jetzt genauso gut und damals war es auch gut und jetzt ist gerade, es wird auch anders gut, so. Das ist ja auch die Zuversicht hier so ein bisschen.
Ja, früher wird alles besser, ja, halt, ne? Genau. So heißt ja ein Song. Ja, früher wird alles besser. Ja, genau. Ja, stimmt, aber ja, schwierig zu sagen, aber das stimmt schon. Es ist immer so eine Hauch, ja, Melancholie, ein bisschen Melancholie ist auch drin, ein bisschen Nostalgie immer. Ich finde halt auch so, der beste Moment auch live ist irgendwie, wenn du eigentlich so die Arme nach oben reckst, die Augen zumachst und in dem Moment nicht weißt, ob du lachen oder weinen sollst, weil es gibt schon einen Moment, wo sich diese beiden Gefühle irgendwie überschneiden, so, ne? Und das ist so, für mich auch die Momente, die ich erlebt habe, irgendwie sind das die intensivsten, an die man sich immer erinnert, so. Und vielleicht spielt da immer so eine Rolle, dass man immer verbindet, man verbindet ja oft auch neue Erlebnisse oder Momente mit alten, um sie zu vergleichen unterbewusst oder um in dem Moment wertzuschätzen, wie geil dieser Moment ist, weil man ihn lange nicht gehabt hat oder weil man ihn gerade mit den richtigen Leuten hat oder weil man weiß, man wird ihn lange nicht mehr haben. Also, ne, insofern ist es ja vielleicht auch so eine Art von Nostalgie, die immer einfließt in so ein befreiendes Gefühl.
Ja, und das ist ja auch, was die Leute, glaube ich, an euch lieben, ne? Also, ich war leider noch nicht auf dem Konzert, aber ich stelle mir das tatsächlich so vor, dass es ein großes Fest ist. Auch einfach eine gute Zeit und dass es nicht so ein Konzert ist, ich gehe wegen der Textzeilen dahin, sondern ich kann vielleicht vieles mitsingen, aber die Energie, die ihr transportiert, ist ja das, was euch, glaube ich, auch einfach ausmacht.
Ja, total. Was uns live jetzt über die Jahre auf jeden Fall getragen hat und so. Also es ist schon eher die Message so, alle küssen alle und jetzt müssen sich aber auch alle kennenlernen nach dem Konzert. So, es kann jetzt nicht sein, dass wir hier, ihr uns kennt, ihr euch untereinander aber nicht und wir euch nicht. Also am Ende muss es schon irgendwie so die größte WG-Party aller Zeiten sein immer.
Wann merkst du denn am Abend, das ist ein richtig gutes Konzert? Das wird ein richtig gutes Konzert.
Super früh. Ja. Super früh.
Was ist also das? Was du merkst?
Also was ich super oft, das sagen manche, das ist ein bisschen crank, aber ich mache das, ich sehe alle Gesichter auf Konzerten. Ich kann nicht dieses, es gab früher mal so Tipps, weißt du, so, wenn du singst und du willst alle ansingen, dann musst du so halb über die Masse drüber gucken und dann so die letzte Person im Saal irgendwie fixieren, da fühlen sich irgendwie so alle angesprochen. So, das haben mir mal so ein paar Bands, mit denen wir mal auf Tour waren, immer gesagt, meinen so, ey, das ist super gut, ich kann das einfach nicht. Aber ich kann trotzdem irgendwie singen und aber super viele Leute erkennen. Also ich kann nachher dir, wenn wir nachher am Merch stehen und mit Leuten labern, weil wüsste ich ganz genau, du warst nicht auf dem Konzert, wenn da sich einer reingeschlichen hat. So. Also jetzt übertrieben gesagt, ne? Aber ich merke mir wirklich einzelne Gesichter und ich merke sofort, wenn so eine Chemie da ist, das ist ganz unbeschreiblich, was dann da. Es liegt in der Luft, so. Es ist zwischen Band, zwischen Bühne, irgendwo in der Location. Die trägt super viel bei, finde ich. Locations sind immer Magic. Also du kannst in so einem, ja, keine Ahnung, sterilen Tagungshotel wirst du nicht so eine Magie hinkriegen können. Deswegen bin ich auch so Fan von Clubs und von Leuten, die Clubs machen. Und deswegen, was wir am Eingangs meinten mit Kultur, ist super wichtig, weil diese Aura, in dem sowas stattfindet, ist unfassbar wichtig. Und da merkt man ganz oft, das ist heute wieder einer dieser Abende, wo einfach alles passieren kann, wo es passiert. Keiner weiß, was es ist, aber alle wissen, es passiert. Und ich sehe es in den Augen, die sehen es in meinen Augen, in unseren Augen. Die Band weiß, es passiert. Und am Ende haben wir alles gespielt wie immer und alle Leute waren super glücklich, wussten aber, es ist passiert. Weißt du, was ich meine?
Ja, voll, voll. Und ich habe ja gerade gedacht, ich finde immer Vergleiche eigentlich blöd, aber ich, wenn ich euch jetzt, also als Bands kommen jetzt Deichkind und Meute, so zwischen den beiden gerade, könnte ich mir euch ja so vorstellen auf dem Konzert.
Ja, es passt schon irgendwie. Ja. Mit Meute haben wir auch schon zusammengespielt, auch super geil, weil die auch aus Blasinstrumenten irgendwie was anderes machen als so traditionell, was wir ja auch. Und Deichkind ist natürlich mega geil von der Energie, vom Witz, von der Show und so. Also tatsächlich irgendwo dazwischen passt schon irgendwie, ja.
Jetzt könnt ihr ein bisschen angefressen sein, denn seit einem Jahr ungefähr wird euch das Kuh geklaut, ne? Durch eine Bewegung, mit der ihr euch auf dem Album auseinandersetzt. Und ihr habt einen Song geschrieben, der ist auch schon draußen, der heißt Allein. Meine Lieblingszeile ist in dem Song, deine Haltung sehnt sich nach Orthopädie, finde ich großartig. Und wie kam es denn zu dem Song? Wie habt ihr gemerkt, jetzt müssen wir einen Song, politischen Song schreiben, explizit politischen Song? Es geht ja nicht ausschließlich um Querdenken, es geht um Verschwörungstheorien eigentlich, ne?
Ja, genau. Ja, ich meine, wir sind jetzt auch in unserer Stadt politisch aktiv. Ich glaube, alle, die auf unseren Konzerten sind, wissen, wofür wir stehen, was für Werte wir verkörpern. Wir haben ganz oft Freunde, Stände zu Gast, die politisch versuchen, die guten Sachen an die Leute zu bringen und nach den Konzerten. Und das war uns einfach natürlich eine Schnittmenge, die uns dann wirklich provoziert hat. Also wir haben uns wirklich provoziert gefühlt, weil für uns, ich will es nicht mega lang ausholen, aber der Name Querbeat, am Anfang haben wir angefangen, halt wirklich, wie ich gesagt habe, wir waren echt Teenager. Und dann denkt man, das wäre ein mega cooles Wortspiel. So, dann wird man, kommt man in so eine Phase, wo man denkt, okay, irgendwie hat es auch ein bisschen was von so einem zwanghaften Friseurnamen, weißt du? Ich nehme mir irgend so ein komisches Wortspiel mit H oder Herr oder herrlich oder sowas. Und dann gab es wirklich eine Zeit, wo wir mega abgefuckt von dem Namen waren und haben gedacht, ey, wir haben uns teilweise auch irgendwie Secret-Konzerte.
Ja, was wären eure Alternativnamen gewesen? Jetzt wir
hatten einmal, glaube ich, Kakerlakas war immer ein Name, weil wir so gedacht haben, wir sind sowieso Kakerlaken, die so immer durch die Leute gehen. Dann haben wir gesagt, The Champagne hieß mir mal, das war irgendwie so hier, keine Ahnung, wie spritzen, sprudeln über, also keine Ahnung, wirklich so richtig, auch andere Schülerbandnamen, die auch alle nicht besser waren. Deswegen haben wir uns eigentlich, glaube ich, war Querbeat einfach weiter und dann haben wir gesagt, okay, ist halt so. Und jetzt mittlerweile entwickeln wir auch so eine Meinung dazu, dass es völlig okay ist, so zu heißen, weil wir wirklich keine Genregrenzen haben, also wenn man das so will. Ne? Also natürlich klingt der Name immer noch so ein bisschen nach Coverband und wenn wir den manchmal im Line-Up weit oben sehen bei einem geilen Festival, denken wir, ey, okay, cooler andere Name wäre auch geil gewesen. Aber dann denken wir wieder, okay, Name ist auch irgendwie Schall und Rauch, ist auch egal. Und Leute, die uns kennenlernen, die wissen, was wir machen und dann ist es auch wieder egal. Aber genau in dem Moment, wo wir so eine Haltung entwickelt haben, von sagen, ey, ist cool wieder mit dem Namen und fettes Kuh, die Platte, war ja unsere erste richtig eigene Platte mit eigenen Songs und eigenen Texten. Und dadurch haben die Fans auch irgendwann immer so Kuh-T-Shirts gebastelt und meinten so, hier, wir sind so, ist unser Kuh und wir freuen uns auf das Kuh. Und wir haben immer geschrieben, geil, wir sehen uns, euer Kuh, bla bla bla. Und das hat sich über, ja, Monate, so Jahre so entwickelt, dass wir dann einfach für viele irgendwie das Kuh waren. Und so, klar, QAnon ist jetzt in Deutschland noch nicht so der Hype, glücklicherweise, aber man kennt es halt schon und wir haben dann irgendwelche super viele Nachrichten gelesen, wo Leute halt auf irgendwelchen Querdenker-Demos so ein Q in die Luft gehalten haben und gedacht, so wollen die uns verarschen? Dann haben wir uns erst mal gedacht, okay, machen wir jetzt irgendwie einen Marketing-Gag draus? Und dann haben wir aber gemerkt, dass es halt eine Haltung ist, die uns halt so gar nicht passt und wir eigentlich auch dafür keine Oberfläche bieten wollten oder halt keine Plattform. Und das halt auch überhaupt nicht witzig ist, weil wir gleichzeitig natürlich auch gemerkt haben von Stories von Freunden, dass es tatsächlich Leute gibt, die sich von sowas hart beeinflussen lassen und ihre eigenen Wahrheiten suchen und dadurch halt das Gegenteil von radikal positiv werden, nämlich in Negativstrudel reingeraten und da nicht mehr rauskommen einfach. Und natürlich ist allein schon eher ein Mittelfinger, weil wir natürlich auch sagen, ey, ihr habt schon auch die Chancen, euch zu informieren. Also bei allem Mitleid für Leute, die andere Wahrheiten glauben oder in irgendwelchen Algorithmus-Bubbles natürlich irgendwie leben, was natürlich auch ein Riesenproblem ist, dass du irgendwie deine Informationen über deine Social Media bekommst und dann halt irgendwie von der Bubble versorgt wirst und da irgendwie nicht mehr rauskommst. Aber wenn man will, dann kann man das auch. Insofern ist dieses, du wirst damit allein sein, das mussten mir tatsächlich auch zwei, drei Freunden sagen. Meinen so, ey, du kannst natürlich behaupten, dass die da oben irgendwie Scheiße bauen. Das ist natürlich auch okay. Also man kann Politik kritisieren. Man kann aber, glaube ich, wenn man sagt, dass der Staatsapparat hier alles lenkt und Meinungsfreiheit unterdrückt oder wie auch immer, dann haben wir denen auch gesagt, das ist, sag ich mal, sehr, sehr zynisch denen gegenüber, die wirklich in ihrem Land keine Meinungsfreiheit haben. Also wir müssen ja nur in Nachbarländer gucken, wo Demos niedergeknüppelt werden, wenn man einfach nur für LGBT, queer Gleichstellung auf die Straße geht oder für andere Menschenrechte. Das ist ein Problem von Meinungsfreiheit. Und das in Deutschland zu sagen, hat uns mega angepisst. Das ist einfach so weit weg von der Realität. Und deswegen der Mittelfinger. Und deswegen auch der Versuch, weil das Querdenken ist natürlich Anecken. Und Querdenken ist theoretisch auch ein super cooler Name. Und ich finde Querdenken auch cool. Ich finde, man muss nicht immer angepasste Sachen machen. Aber in dem Kontext macht dieses Quer halt überhaupt gar keinen Sinn. Weil es ist einfach nur völliger Bullshit. Und wir fanden es unfassbar, dass das so viele Leute mobilisiert. Und da ist natürlich auch so ein bisschen, sowohl natürlich auch wieder ein bisschen Humor, weil wir natürlich ein bisschen eine Kampagne, unseren Merch, wir hatten natürlich schöne geile Pullis und sonst was, wo ein schönes Cool draufsteht. Heißen jetzt Make Cool Sexy Again, haben wir selber ein bisschen gerebrandet. Natürlich müssen wir was draus machen irgendwie, aber hat uns schon abgefuckt. Und deswegen ist die Nummer selbstironisch, aber sehr, sehr ernst gemeint tatsächlich.
Welches Feedback habt ihr bisher bekommen zu diesem Song?
Nur Gutes, natürlich. Die Leute haben es abgefeiert. Was wir auch abfeiern, was aber so ein Grundproblem eigentlich oft im Moment an Haltung ist. Also und das, was ich eben meinte, die Leute an unseren Konzerten wissen, wo wir stehen, das ist halt, irgendwie kommunizierst du dann doch wieder in deine Bubble rein und natürlich sagen alle Leute, ja richtig, ihr habt es denen ja mal richtig gegeben, aber das Problem ist, glaube ich, immer durchzuschießen in andere Bubbles und die zu erreichen, so, ne? Und das ist zum Beispiel so eine Sache, die wir auch als Verantwortung sehen, also so ein Dialog, also ich meine, ich glaube, und das ist auch radikal positiv, hab mir jetzt komplett irgendwie, habe ich zuletzt diskutiert mit einem Kumpel, glaube ich, so, dass irgendwie ein Kumpel aus dem Freundeskreis irgendwie AfD gewählt hat und er meinte so, ihr, Jojo, wie sieht's aus? Würdest du mit dem noch reden oder würdest du die Freundschaft kündigen? Und da war eine Riesendiskussion. Natürlich würde ich auch sagen, wenn es ein strammer Nazi ist, natürlich hast du keinen Bock mehr mit dem zu reden und kündigst die Freundschaft. Aber es macht nur dann Sinn, wenn diese Kündigung der Freundschaft auch einen Impact hat. Also wenn das keinen Impact hat und der nachher sagt, okay, der ist mir auch egal, dann bringt's ja nicht. Dann hast du ja nur einen, sag ich mal, stumpfen Nazi mehr. Ich finde immer, solange man irgendeinen Kanal hat, um Leute zu erreichen, glaube ich immer daran, dass man auch durch Dialog tatsächlich probieren kann, Leute positiv zu influenzen. Und natürlich nervt das total, dass Leute nicht auf die ganzen Fakten hören und man denkt so, ey, das ist wirklich nur ein Klick entfernt, aber du hast das Falsche angeklickt. So. Und du hast dir von 100 Studien die eine angeguckt, die was anderes behauptet und teilst die, aber 99 sagen halt was anderes. So. Und wenn denen das aber keiner sagt, wie sollen die das denn erfahren? Weil dann sind sie weiter in ihrem Algorithmus, in ihrer Bubble und kommen dann nie wieder raus. Und ich meine, das ist, glaube ich, so ein Grundproblem. Deswegen feiere ich, dass Leute natürlich uns feiern für den Song, glaube aber, dass trotzdem damit nicht der Weg zu Ende ist, mit so einer Message weiterzumachen und es nicht oft genug auch zu erwähnen und Leute zu ermuntern. Da haben wir auch einen Post gemacht, so, mit wem müsst ihr andere Leute immer überzeugen? Weil ich glaube, die Power müssen die Menschen schon haben, auch zu sagen, ey, das müssen wir jetzt eigentlich in unserer Bubble lösen und wir müssen jetzt rausgehen und sagen, ey, die Nachbarin, die erzählt die ganze Zeit Scheiße und dann musst du dir auch sagen, dass sie Scheiße erzählt, weil sonst wird sie es nie im Leben erfahren, weil sie hat nur irgendwelche Spiegel, die irgendwie ihr vorgehalten werden, weil sie entweder mit Leuten quatscht, die genauso denken oder sich die Quellen sucht, die das genau das behaupten.
Gab's andere Themen, wo ihr auch gab's andere Themen, die ihr wo ihr gedacht habt, da könnten wir auch einen Song drüber machen oder der könnte auch auf das Album drauf? Aktuell gerade?
Nicht so direkt politisch. Mhm. Also irgendwie, es ist ja auch mal super schwierig zu sagen, was ist gesellschaftlich, was ist politisch, finde ich auch mal so ein, manchmal auch ein fließender Übergang. Ne? Wie sehr sagt man hier, ich stehe auf der Seite der Gesellschaft.
Ich sag mal explizit jetzt, politischen, ne? Song, sag mal so.
Naja, genau. Also, ja, Schrei nach Liebe ist halt unerreicht, den muss man halt einfach oft genug spielen. Am besten muss jede Band ihn jedes Mal auf dem Konzert covern, ne? Also das Werk kann man eh nicht toppen, das ist alles gesagt. Insofern, klar, hat man natürlich Bock, solche Sachen zu machen, aber man kann auch durch Reden, durch Überzeugungsarbeit als Künstler hat man auch eine Aufgabe, sowas zu machen und durch klare Kante sowas kommunizieren. Muss nicht zu allem einen Song machen, weil auch da ist es, muss es auch immer authentisch sein, es muss in den Moment passen und dann, sonst ist man dann auch irgendwie so, ja, irgendwie so in between.
Welcher Song ist denn dein persönlicher Lieblingssong von der Platte? Und warum? Momentan, sag mal momentan, weil das ändert sich wahrscheinlich ja auch, ne? Und alle sind
ja, es ändert sich, ja. Momentan ist es, glaube ich, zu tun. Mhm. Das ist der letzte Song. Weil dazu muss man wissen, dass unsere Plattenfirma uns gesagt hat, hier, wir brauchen die Tracklist. Wir müssen jetzt wissen, wie viele Songs ihr auf das Album macht. Und wir saßen zusammen, an auch gut einem Tee, waren höchst motiviert, wie Yogi sagen würde, und wussten aber, wir haben eigentlich erst 10 Songs so wirklich fertig. Wir wollten aber ein Album von 13 Songs machen. Das Problem an der ganzen Sache, es klingt romantisch, es war aber 3 Wochen vor Abgabe vom Album. Wir haben gesagt, es fehlen aber noch so ein paar Farbkleckse auf dem Album. Also haben wir der Plattenfirma gesagt, wir machen 13 Songs. Und das war natürlich auch, wenn man der Band gesagt hat, okay, sind wir jetzt wirklich Kamikaze, dass wir einfach sagen, in 2 Wochen machen wir noch 2 Songs oder fühlt sich das gut an? Und wir haben alle gesagt, es fühlt sich gut an. Und zu tun, wir haben immer gesagt, wir brauchen noch eine letzte Nummer vom Album. Und der letzte Satz auf dem Album ist, geht schon mal vor, wir haben ja noch zu tun. Das fanden wir irgendwie geil, ein Album damit aufzuhören. Und nochmal so eine, ja, keine Ahnung, irgendwie so ein Pink-Lila reinzubringen, nochmal mit zu tun. Irgendwie so eine relaxte, ja, Nummer. Das war irgendwie, keine Ahnung, das war irgendwie so ein Moment. Vielleicht, weil es auch die frischeste Nummer ist, weiß ich nicht. Aber, und sie ist sehr kurz entstanden, dadurch ist sie sehr ehrlich. Insofern ist es, glaube ich, gerade meine Lieblingsnummer.
Jetzt gucken wir mal nach vorne. Was ist geplant jetzt mit dem Album? Nächste Woche kommt es raus und dann gibt es im Winter eine Tour? Oder sag nochmal genau, wie geht's weiter?
Ja, genau, das Album kommt nächste Woche raus und wir spielen jetzt ein paar Sommerkonzerte, also Picknickkonzerte, ein paar Gigs auf Abstand mit Leuten, freuen uns aber total drauf, weil wir einfach wieder auf der Bühne stehen dürfen. Und dann geht's Richtung Herbst, also Ende September, letztes September, Samstag, glaube ich, ist der erste Gig von einer potenziellen Tour, die Oktober, November stattfindet. Die wir natürlich, wir sind nicht komplett naiv, wissen, dass sie immer noch ein bisschen shaky ist, was, sag ich mal, die ganzen Maßnahmen angeht, wie auch immer. Aber wir einfach sagen, wir müssen da so lange wie möglich festhalten, weil wir so Bock drauf haben. Wir wissen, die Leute haben Bock drauf. Klar, es kann sein, dass wir sie irgendwann verlegen müssen, haben aber das Gefühl, dass unsere Fans das auch wissen. Aber ja, das ist auf jeden Fall der Plan, im Herbst, Winter eine Tour zu spielen. Dann geht's nächstes Jahr im Frühjahr weiter, da wollen wir ein paar Clubshows machen. Und dann haben wir glücklicherweise eine sehr, sehr geile Festivalsaison vor uns, wenn alles klappt. Denn das war natürlich auch eine Sorge. Wir spielen, keine Ahnung, Deichbrand, Pangea, ein paar Sachen, ich habe die Liste jetzt gar nicht ganz im Kopf. Auf jeden Fall, immer wenn besprochen wird, wo wir spielen, sagen wir immer, ja, 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 bitte, bitte, bitte. Wir haben so Bock auf Festivals. Und auch super coolerweise die Festivals, die jetzt, sag ich mal, 2 Jahre in Folge abgesagt wurden, dürfen wir nachholen, weil auch die Festivals gesagt haben, ey, wir wollen das gleiche Line-Up machen, wir wollen da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Insofern war jetzt 2 Jahre Sommerstillstand und wir haben so einen unfassbaren Bühnendurst auf die Festivals, das ist unfassbar, glaube ich.
Und ihr habt ja auch ein eigenes Festival, ne? Randale und Freunde, was auch nächstes Jahr nachgeholt wird,
im Juni. Genau, wir haben es auch zweimal verschoben tatsächlich, also eigentlich sollte es im Juni 2020 stattfinden, dann auf 21 und jetzt haben wir es auf 22 verschoben.
Ne? Ist das richtig?
Erste Mal, ja. Mhm. Wir haben super coole Bands, die da auch mit am Start sind, Lumpenpark, Bukahara, Amelie haben wir gefragt und so, also ich glaube, es wird ganz cool. Genau, und wir dann quasi als Genau. Wir machen den Abend dann kaputt als letzte Band. Aber ich glaube, es wird ein super geiles Festival. Wir haben da irgendwie 25.000 Tickets schon verkauft. Und ja, war natürlich für uns so ein mega Highlight 2020. Das ist so unfassbar, ne? Dass man da jetzt so drüber reden kann, dass wir sagen, ey, im Juni 2020 wäre eigentlich so ein unser Baby gewesen, was wir 1,5 Jahre geplant haben. Und jetzt denkt man, ja, okay, klar, verschiebst halt auf Juni 22. Ist halt, wir sind alle 2 Jahre älter. Weniger Haare, mehr Grau. Mehr Buckel.
Sie müssen ja fragen,
und dann das geilste Festival spielen. Ja. Ich will nicht sagen, dass wir große Ambitionen haben mit dem Randale und Freunde Festival, aber sollte sich das erste Jahr als sehr erfolgreich rausstellen, stehen wir als Bonner Band bereit, das Festival durchaus auch größer zu gestalten. Also du musst vorbeikommen. Also das wird, wir haben da jetzt nicht Bock, daraus eine Eintagsfliege zu machen. Also wenn das klappt und alles cool läuft, ist natürlich, so ein Festival ist auch mega schwierig auf die Beine zu stellen, ne? Also es kostet viel Kohle, es ist, man muss gucken, was man da von Ständen bis, was gibt's für, wir haben alles selber geplant, weißt du, wo der Falafelwagen steht, so, weißt du, das wollten wir auch irgendwie wissen, weil es unser Festival, unser Baby ist, so, und nachhaltiges Konzept und alles mögliche, was super schwierig ist, sowas auf Festivals umzusetzen. Das versuchen wir auf dem Festival keine Plastikbecher zu haben, ohne so krass Pfandsystem oder wie auch immer. Es wird alles, also es ist mega Trouble dahinter. Aber wenn das sich jetzt einmal etabliert hat, haben wir auf jeden Fall Bock, sowas länger zu machen. Und ja, wir wissen auch nicht genau, wie die Rheinkultur zu Ende gegangen ist. Ich glaube, die Stadt hat da auch keine gute Figur gemacht. Da ging es dann irgendwann um, keine Ahnung, wer zahlt jetzt einen Zuschuss zum öffentlichen Nahverkehr, Ticket, bla bla bla, wann fahren welche Bahnen und ja, so ein Scheiß. Und sowas ist halt immer mega ärgerlich, wenn sowas an sowas scheitert, was einfach eine mega Institution ist. Ja, ohne da jetzt schwarze Peter hin und her zu schieben, ist es einfach traurig gewesen. Aber insofern ist man auch radikal positiv, wenn man sagt, man kann jetzt zwar das alles negativ sehen, man kann aber auch sagen, okay, wir haben jetzt vielleicht die Power, da mal 20, 30.000 Leute zusammenzukriegen, dann müssen wir jetzt auch die Eier haben und da in Fußstapfen treten und es wieder machen, wenn wir sagen, wir fanden es immer geil und Leute das cool fanden. Also ja, die Location ist auf jeden Fall überragend. Also wenn du da schon gute Erinnerungen hast, ja, ne? Also ja, mega, mega schön ist es da.
Am Schluss darfst du dem Publikum eine Musik- und eine Buchempfehlung mit auf den Weg geben, wenn du das magst. Was sollte man unbedingt hören momentan vielleicht? Oder vielleicht hast du auch einen Klassiker und eine Buchempfehlung.
Ich fange mal mit dem Buch an. Couchsurfing im Iran. Sehr geiles Buch. Geht es darum, dass ein Typ sich quasi von Couch zu Couch durch ein Land surft. Was natürlich manchmal ein bisschen Culture Clash bedeutet, was aber auch unfassbar tolle Begegnungen hervorbringt. Würde ich jetzt spontan sagen, ist super geil. Musik, ich weiß jetzt nicht, ob es ein bisschen zu nerdy ist, aber vielleicht kennt ihr ein paar. Dave Matthews ist mega, ja, mega geiler Typ und Dave Matthews Band live unfassbar krass und ich glaube, wer einfach gute Musik hören will, ja, sollte sich mal Dave Matthews reinziehen. Also Anspieltipp Space Between. Ich glaube, ich kenne wenig Songs, die so viel Emotion in der Nummer haben, aber die ist wirklich auch heftig. Also da kann man auch heulen und trotzdem irgendwie die Nummer abfeiern. Aber ja, wäre jetzt so mein spontanes Bauchfeeling. Wahrscheinlich würde ich in der Minute, wenn wir jetzt gleich Tschüss sagen, fallen mir noch 13 andere Songs und wahrscheinlich nur noch 3 andere Bücher ein, aber...
Ich glaube, das ist eine sehr gute Empfehlung, ja. Witzig, also Dave Matthews Band habe ich in Frankreich gelebt und da habe ich einen Kanadier kennengelernt, da haben wir so Listen ausgetauscht mit Musik und Büchern und da hat er mir das aufgeschrieben. Letzte Frage, warum sollte man Milch und Kultur hören?
Milch und Kultur scheint offensichtlich ein sehr, sehr sympathischer Podcast mit sehr, sehr sympathischem Wohnzimmer-Flair zu sein und trotzdem deep und sehr, sehr nett und unterhaltsam, so wie es sein soll. Und flexibel sind wir ja auch, nachdem wir hier schon ziemlich oft die Locations gewechselt haben. Hat es ja dann doch geklappt und hat mega Spaß gemacht. Also super cool.
Ja, danke dir. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Schön, dass du dabei warst. Danke. Heute bei Milch und Kultur war Jojo von Querbeat. Danke.